Und ich eröffne hiermit die 73. IFRS-Fachausschusssitzung. Das erste Thema, eines, was wir nachträglich auf die Agenda gesetzt haben, Tagesordnungspunkt 9, Derivate-Clearing über das London Clearing House, mögliche bilanzielle Auswirkungen im Falle eines Brexits bzw. eines harten Brexits. Das Thema hat sich im Nachgang, müsste man sagen, nachdem wir das Thema auf die Agenda gesetzt haben, im Prinzip ein Stück weit entspannt, weil es mittlerweile Legislativakte gegeben hat, die die unsichere Situation, die noch um den Jahreswechsel hinaus Bestand hatte, mittlerweile geklärt haben. Vielleicht ein bisschen zum Hintergrund der ganzen Situation. Als die G20 die Finanzmarktkrise aufgearbeitet haben, hat man festgestellt, dass ein erhebliches systemisches Risiko besteht durch außerbörslich abgeschlossene Derivate-Transaktionen. Und die hatten im Grunde genommen eigentlich zwei Hintergründe. Zum einen geht es um das Thema Transparenz, denn alles das, was bilateral zwischen einer Bank und einem Endkunden abgeschlossen wird, entzieht sich zunächst mal der Kenntnis öffentlicher Stellen, sodass man vielleicht nur vermuten kann, wie groß das Volumen, was da kontrahiert ist, insgesamt eigentlich ist. Es gibt natürlich bestimmte Meldepflichten, aber ein echtes Transparenzregister im eigentlichen Sinne gab es zum damaligen Zeitpunkt nicht. Das ist das eine Problem. Das zweite Problem, was man gesehen hat, ist, dass es ein Ausfallrisiko gibt, bei dem, wenn Bank mit Nichtbank im Grunde genommen kontrahiert, gegebenenfalls es zu Cash-Wirkungen kommt, die in bestimmten Konstellationen durchaus systemrelevant sein können. Und spätestens mit dem Untergang von Lehman Brothers hat man halt gesehen, das müssen nicht nur Nichtbanken sein, die da in irgendeiner Form betroffen sind, das können sehr wohl auch Banken sein. Und wenn wir das uns angucken, was dann in Deutschland passiert ist mit dem Thema Hypo in München, dann wissen wir im Grunde genommen, dass es doch da erhebliche Vernetzung innerhalb des Finanzsystems gegeben hat. Die Europäische Kommission hat als eine Maßnahme in Umsetzung eines G20-Beschlusses dann die EMIR-Verordnung aufgesetzt, bei der sie vorschreibt, dass bestimmte Derivate-Transaktionen fortan zentral zu clearen sind, über sogenannte zentrale Gegenparteien. Die Idee ist, dass sich praktisch zwischen die beiden bisherigen Kontraktparteien eine zentrale Gegenpartei stellt, die praktisch als Intermediär, als Mittler fungiert, die gleichzeitig praktisch sicherstellt, dass das Geschäft abgeschlossen wird und auch gleichzeitig dem Transparenzgedanken Genüge trägt. Mittlerweile gibt es relativ viel statistisches Zahlenmaterial, das belegt, dass ein Prozentsatz von deutlich über 90% mittlerweile tatsächlich über die CCPs geklärt wird und damit eigentlich der Transparenzgedanke, den man ursprünglich hatte, mittlerweile auch umgesetzt worden ist. Was man damals nicht vorgeschrieben hat, auch nicht hätte vorschreiben können, jedenfalls nicht, was ich wüsste, ist, wo das Geschäft zu klären ist. Und in der Praxis hat es sich nun schlicht und einfach so herausgeschält, dass etwa 95% des weltweiten Derivategeschäftes an einem einzigen Finanzplatz geklärt wird, nämlich in London. Damit stellte sich ein Thema, was angesichts der Unsicherheit, wie die Briten sich weiterhin stellen wollen zum Thema EU, Austritt, Beitritt, harter Austritt, weicher Austritt, nun passiert, wenn es eben bis zum 29. März nicht zu einem geordneten Austritt kommt, weil formal der Artikel 50 halt vorsieht, dass wenn die Zeit abläuft, ab dem Zeitpunkt sämtliche Vorteile, die Großbritannien genießt, im Binnenmarkt erlischen. Und eines dieser Rechte betrifft die sogenannte Passporting-Regel, das Recht von Finanzinstituten, Geschäfte mit Finanzgeschäften, mit allen Unternehmen im Unionsgebiet zu schließen. Es wäre also schlicht und einfach so, dass alle Geschäfte, die in London abgeschlossen worden sind, dann praktisch wie außerterritoriale Geschäfte zu behandeln wären. Es gab mehrere Unsicherheiten. Eine Unsicherheit bezieht sich dann insbesondere auf die Frage, bedeutet das auch, dass Bestandsgeschäft was also bereits in London geklärt wird, dann gegebenenfalls nicht länger in London geklärt werden darf, sondern in irgendeiner Form auf das Unionsgebiet zurückgeholt werden musste. Diese Frage ist eingangs nicht abschließend beantwortet worden. Die Europäische Kommission hat im Dezember kurz vor Weihnachten Notfallmaßnahmen beschlossen und hat gesagt, wir wollen zunächst mal dafür sorgen, dass es hier nicht zum Chaosaustritt kommt und geben den Unternehmen erstmal ein Jahr mehr Zeit, um sich Gedanken darüber zu machen, was denn eigentlich passiert. Für bestimmte Transaktionen, insbesondere die Stellung von Sicherheiten, nennt diese Verordnung sogar einen Zweijahreszeitraum. Mittlerweile ist nun noch etwas passiert, was ganz wesentlich ist eigentlich für die Betrachtung. Die Europäische Markt- und Wertpapieraufsicht ESMA hat mittlerweile sämtliche britischen zentralen Gegenparteien als Drittstaaten-CCPs vorsorglich anerkannt, sollte es zu einem harten Brexit-Ausstieg kommen. Also im Augenblick sind die praktisch sowieso anerkannt, eben weil sie Unionsmitglieder sind. Wenn aber die Briten am 29.03. hart ausscheiden sollten, dann hat ESMA im Grunde genommen eine Verordnung parat, mit der automatisch diese zentralen Gegenparteien als Drittstaaten-CCPs anerkannt werden. Drittstaaten-CCPs unterscheiden sich im Grunde genommen von CCPs, die im Unionsgebiet sind, rein rechtlich überhaupt nicht, außer dass sie eben außerhalb des Unionsgebietes sind, aber wenn sie einmal anerkannt worden sind, dürfen sie im Grunde genommen eigentlich alle Dienstleistungen genauso erbringen, wie das ein Unionsgebiet-CCP darf. Und damit entfällt praktisch der rechtliche Zwang, Geschäft tatsächlich transferieren zu müssen, sodass sich damit eigentlich der Aufhänger der Fragestellung, der Kern eigentlich dieser entsprechenden Ausarbeitung gewesen ist, ein Stück weit entfallen ist. Da war uns aber nun mal schon gerade so nett unterhalten und so zusammensetzen.
Kleine, du hast eine Frage. Kleine Zwischenfrage, diese Anerkennung ist nicht zeitlich befristet, einfach nur zur Klarstellung.
Ich müsste noch mal reingucken in die Verordnung, die erstmal erlassen hat. Ich meine, nein. So. Genau. Also es ist so, dass wir im Augenblick praktisch in einem Übergangsstand sind. Es wird im Augenblick in Brüssel ein Nachfolgeregelwerk zu EMIR verhandelt. Der Treiber ist, dass man die Drittstaaten-CCPs stärker unter die Lupe nehmen will und ein stärkeres, strengeres Anerkennungsverfahren leisten will. Das bedeutet aber nicht, dass das automatisch bedeutet, dass dann LCH in irgendeiner Form ausgeklammert wird. Zumal das neue Regelwerk, so wie wir gehört haben, der Kommission Möglichkeiten gibt, sich über die Regelungen von EMIR hinwegzusetzen, wenn es zur Abwehr von einem erheblichen systemrelevanten finanzwirtschaftlichen Schaden führen würde. Jetzt muss man nicht lange warten, im Grunde um zu sagen, wenn 95% des weltweiten Geschäftes über einen Platz geklärt werden, dann kann man wohl davon ausgehen, dass das einen erheblichen Schaden auslösen würde, wenn ich sage, da hinten mal bitte alles dicht machen. Also insofern denke ich, ist damit das Thema schlicht und einfach vom Tisch und es ist jetzt tatsächlich eher ein formaler Grund, wie häufig müssten die durch diese Mühle durch und sich anerkennen lassen. Gleichwohl haben wir gesagt, gucken wir uns einmal die Regelungen an, wie sie derzeit bestehen. Wir sind gefragt worden, ob ein eventuelles Schließen der Position in London und ein Wiedereröffnen auf dem Unionsgebiet, das wäre jetzt hier vor allen Dingen dann in Frankfurt, bilanziell zu Realisierungstatbeständen führt unter IFRS. Unter HGB haben wir die gleiche Frage beantworten sollen. Dieses Thema haben wir mit den Kollegen im HGB-Fachausschuss vor einem guten Monat diskutiert. Hier soll es dann vor allen Dingen um IFRS gehen. Und es wurde auch die Frage gestellt, gibt es in IFRS gegebenenfalls Interpretationsspielräume oder Regelungslücken? Und da müssen wir feststellen, nee, eigentlich nicht. Und die gibt es in zweierlei Hinsicht nicht. Zum einen ist es so, dass es harte Vorschriften gibt, ab wann ein Geschäft auszubuchen ist. Und zum zweiten gibt es sogar eine Spezialregelung, die sich auf das Thema Novation bezieht, die damals explizit verankert wurde in IFRS 9, als EMIR aus der Taufe gehoben wurde. Das Thema, was sich damals stellte, ist im Grunde genommen ähnliches wie das, was wir heute haben. Wenn ich tatsächlich gezwungen bin oder freiwillig meine Gegenpartei wechseln möchte, damals war es aber eben ein Zwang, dann hätte das Regelwerk ohne diese Novationsausnahme dazu geführt, dass ich das Derivat mit seinem Marktwert hätte realisieren müssen. Ich habe einen Schuldnerwechsel. Ein Schuldnerwechsel gilt als ein wesentlicher Eingriff in die Vertragsmerkmale. Das führt zu einem Ausbuchungsvorgang und einem Wiedereinbuchungsvorgang. Und an dem komme ich praktisch nicht vorbei. Da diese Regelung nun eben nicht auf eine privatwirtschaftliche Übereinkunft zurückging 2012, sondern praktisch von staatlicher Seite angeordnet wurde, hat der IASB gesagt, da kann nun keiner was dafür. Das ist offensichtlich ein politischer Wille und darunter sollen die Unternehmen nicht leiden. Deswegen schaffen wir eine Regelung, die es ermöglicht, sämtliche Erfolgswirkungen, die normalerweise eigentlich zu zeigen wären, in diesem Fall nicht zeigen zu müssen, sondern die bestehenden, insbesondere Sicherungsbeziehungen, fortführen zu können. Die Frage, ob sich diese Regelungen auch für den jetzigen Tatbestand anwenden lassen, hatte sich zum Zeitpunkt eines harten Brexits vielleicht tatsächlich gestellt, weil man sagen könnte, da gibt es ja auch einen gesetzlichen Anlass. Ja, die Briten haben im Grunde genommen halt den Ausstieg aus der Union verkündet. Das ist auch eine Maßnahme. Und wenn ich von da an eigentlich nicht mehr von den Vorteilen der Unionszugehörigkeit profitieren kann, dann ist das ja genauso ein gesetzlich verordneter Sachverhalt, kann man dann im Grunde genommen auch auf diese Novationsregeln zurückfallen. Es sei darauf hingewiesen, dass die Novationsregeln in IFRS 9, sage ich mal, mehrere Bedingungen beinhalten und die Bedingung, dass das Ganze staatlich angeordnet sein muss, ist nur eine von diesen dreien. Es gibt daneben noch zwei weitere. Und es müssen alle Bedingungen kumulativ erfüllt werden. Die zweite Bedingung ist die, dass die Novation nur dann greift, wenn praktisch beide bisherigen Vertragsparteien übereinkommen, eine neue zentrale Gegenpartei als Kontraktpartner zu akzeptieren. Das würde nach der Lesart des IASB, das habe ich mit denen halt in London diskutiert, bedeuten, dass der Kontrakt, der heute in London besteht, zwischen dem London Clearing House und einem deutschen Kontraktpartner, sagen wir der Deutschen Bank, in Frankfurt noviert werden müsste. Das bedeutet, die deutsche Börse, Eurex Clearing, würde sich zwischen LCH und die Deutsche Bank stellen. Da fehlt mir schon mal ein bisschen die Fantasie, warum LCH das tun sollte, mal ganz abgesehen davon, dass ein Clearinghouse nach den Statuten gehalten ist, keine offene Marktposition einzugehen. Das heißt, wenn die diesen Teil des Geschäftes clearen, bedeutet das, dass sie das Gegengeschäft, was sie mit einem anderen, mit dem anderen Kontrahenten abgeschlossen haben, genauso auf diese Art und Weise clearen lassen müssen, denn ansonsten haben sie eine offene Position. Die dritte Bedingung ist die, dass der IASB sagt, ich erkenne das Ganze nur dann als Novation an, wenn wirklich nur ein Schuldneraustausch vorgenommen wird, und ansonsten das Derivat in all seinen wesentlichen Ausstattungsmerkmalen unverändert bleibt. Man konzidiert, dass wohl ein paar Gebühren anfallen können. Das sind aber eigentlich dann eher die Gebühren, die im Zuge praktisch dieses Schuldnerwechsels entstehen. Was aber gerade nicht vorgenommen werden soll, ist eine Anpassung der Marktkonditionen auf tagesaktuelle Konditionen. So genau das wäre aber vermutlich das, was hier passieren würde. Also stellte man sich vor, man hätte einen 20 Jahre laufenden Zinsswap, der jetzt so 7 Jahre hinter sich hat, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es irgendeinen Kontraktpartner gibt, der ohne Zahlung einer entsprechenden Ausgleichszahlung bereit wäre, heute ein Derivat zu Konditionen zu kontrahieren, die vor 7 Jahren gegolten haben. Ja, möglich vorstellbar ist vieles, aber wenn man sich vorstellt, dass hier das gesamte Volumen im Grunde genommen übertragen werden soll und nicht ein Einzelgeschäft, dann ist das halt doch mit erheblichen Cash-Vorgängen verbunden. Und da fehlt mir ein bisschen die Fantasie, dass das passiert. Aber letztlich ist das etwas, was im Ermessen der einzelnen Vertragsparteien steht. Das heißt, von diesen drei Bedingungen würde ja allenfalls die erste im Grunde genommen eine staatliche Anordnung praktisch erfolgen, nämlich eine Rechtskonsequenz aus dem Ausstieg Großbritanniens aus dem Unionsgebiet sein. Und ob dann die bestehenden Parteien sich praktisch auf eine neue zentrale Gegenpartei einigen und dann das Geschäft auch zu den alten Konditionen fortgeführt werden, ist eine privatwirtschaftliche Entscheidung. Die kann man so fällen, man kann sie auch anders fällen. Der IASB sagt aber ganz klar, nur dann, wenn sie in dieser Art und Weise gefällt werden, dann profitiert er von den heutigen Novationsregeln. Wenn also das nicht gemacht werden soll, und man trotzdem die negativen bilanziellen Auswirkungen vermeiden wollte, dann müsste IFRS 9 geändert werden. Das ist die Konsequenz. Und zu dieser Beschlussfassung ist man in London halt auch gekommen. Man hat gesagt, also das wäre sicherlich keine kleine Nummer, denn es ist noch einigermaßen einfach gewesen, eine Ausnahmeregelung zu schreiben, die im Grunde genommen vorsieht, dass eine rechtliche Anordnung besteht, im Grunde genommen sich in einen bestehenden Derivatevertrag reinzuschieben. Wenn jetzt das Ganze privatwirtschaftlich frei vereinbart werden soll, dann fehlt uns als IASB ein bisschen die Fantasie, wie wir das eigentlich kodifizieren sollen. Denn das Letzte, was wir haben wollten, ist, dass wir sagen, jedes Mal, wenn du im Grunde genommen eigentlich gezwungen wärst, ein Geschäft auszubuchen und Erfolgswirkungen zu realisieren, dann gibt es eine Möglichkeit, das nicht zu tun, wenn du in irgendeiner Form dich frei mit einem anderen Partner vereinigst. Das ist eigentlich nicht das, was heute so vorgesehen ist. Ja, ich erinnere nochmal an unsere Diskussion, die wir zum Thema Modifikation von Geschäften gehabt haben. Da tritt das ja auch ein. Wenn man hier jetzt dazu käme, dass man dann nicht ausbuchen muss, das wäre also schon irgendwo doch ein ziemlich erheblicher Eingriff. Und der IASB sagt, haben keine Ahnung, wie wir das machen sollten. Und schon gar nicht wissen wir, ob das eigentlich überhaupt dann eine Mehrheit fände. Das ist so ein bisschen der Stand der Aufarbeitung. Zusammenfassend kann man also Folgendes sagen. Der rechtliche Druck, zwingend etwas tun zu müssen, der ist im Grunde genommen durch die mittlerweile von EU-Kommission und ESMA erfolgten Klarstellungen entfallen. Es ist also jetzt mittlerweile eigentlich nur noch eine privatrechtliche, privatwirtschaftliche Entscheidung, dass ich Geschäft aus London in das Unionsgebiet verlagern wollte. Dafür sehen die IFRS keine Freizeichnung vor. Das bedeutet, dass wenn ich Geschäft in London schließe und in Frankfurt, in Paris, in Stockholm neu abschließen möchte, dann gelten die normalen Ausbuchungsregeln. Das alte Geschäft geht unter, es sind Erfolge zu realisieren, ich schließe ein neues Geschäft ab, dann vermutlich zu Marktkonditionen, das heißt, geht mit einem Nahtwert von null zu und alles andere folgt von da ab. Das ist die Rechtswirkung, die sich auf das Derivat bezieht. Wenn das Derivat Teil einer Sicherungsbeziehung gewesen ist, dann bedeutet das, dass automatisch, wenn das Derivat entfällt, die Sicherungsbeziehung abbricht. Ja, es gibt keine Möglichkeit, die bestehende Sicherungsbeziehung fortzuführen. Der IASB sieht nur zwei Möglichkeiten vor, wann praktisch neue Derivate-Geschäfte in eine alte Sicherungsbeziehung eingebunden werden können. Das wäre entweder, wenn ich eine Rollover-Strategie habe, was man hier wohl eher nicht unterstellen kann, denn es ist halt wirklich ein harter Abbruch. Oder wenn ich eben von Innovationsregeln profitiere, was wir schon festgestellt haben, was auch nicht der Fall ist. Das heißt, die Bedeutung ist, dass diese Rechtswirkungen nicht nur ansetzen an dem Derivat selbst, sondern auch an einer möglicherweise damit verbundenen Sicherungsbeziehung. Und da hängt es jetzt wesentlich davon ab, was für eine Art von Sicherungsbeziehung das ist, ob das ein Cashflow oder ein Fair Value Hedge ist. Das heißt, ein Teil der Erfolge aus dieser Sicherungsbeziehung werden unmittelbar mit dem Abbruch der Sicherungsbeziehung sichtbar. Ein Teil davon wird erst in der Zukunft sichtbar. Hängt dann ein bisschen davon ab, was für eine Art von Geschäft das ist. Ich verweise diesbezüglich da auf die Ausführungen in der Unterlage. Dann komme ich auch direkt schon zu den Fragen. Gibt es irgendwelche Fragen, Rückmeldungen, andere Meinungen? Ich stelle horizontales Kopfschütteln fest, dann denke ich, können wir diesen Tagesordnungspunkt. Gut, danke dir, Sven. Dann können wir diesen Tagesordnungspunkt abschließen.